habe ihm dann erklärt, dass ich mich bemühen werde, kurze Sätze zu machen. Mir ist ein Text aus der Offenbarung aufs Herz gelegt worden, und zwar im Kapitel 3, das Sendschreiben an die Gemeinde von Sardes. Ich lese zuerst den Text auf Deutsch und dann wird er übersetzt auf Chinesisch. Und dem Engel der Gemeinde in Sardes schreibe, das sagt er, der die sieben Geister Gottes hat und die sieben Sterne. Ich kenne deine Werke. Du hast den Namen, dass du lebst und bist tot. Werde wach und stärke das andere, das sterben will. Denn ich habe deine Werke nicht als vollkommen befunden vor meinem Gott. So denke nun daran, wie du empfangen und gehört hast, und halte es fest und tue Buße. Wenn du aber nicht wachen wirst, werde ich kommen wie ein Dieb, und du wirst nicht wissen, zu welcher Stunde ich über dich kommen werde. Aber du hast einige in Sardes, die ihre Kleider nicht besudelt haben. Die werden mit mir einhergehen in weißen Kleidern, denn sie sind's wert. Wer überwindet, der soll mit weißen Kleidern angetan werden. Und ich werde seinen Namen nicht austilgen aus dem Buch des Lebens, und ich will seinen Namen bekennen vor meinem Vater und vor seinen Engeln. Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt.
Sardes ist eine Gemeinde in der damaligen Provinz, römischen Provinz Asia. Sardes hat eine berühmte Geschichte. Hat vor allem seinen Ruhm einem König zu verdanken, namens Krösus. Ist ja bekannt, wenn man vielleicht jemandem sagt, der etwas von meinem will, ich bin kein Krösus. Damit will man ausdrücken, ich bin nicht so reich wie Krösus. Sardes lebte von diesem Ruf aus der Geschichte. Und nun, wer spricht zu dieser Gemeinde in Sardes? Es ist eine christliche Gemeinde, das ist eindeutig. Es ist der erhöhte Herr Jesus Christus selber. Er hat zwei Attribute oder zwei Kennzeichen. Das eine, er hat in seiner Hand die sieben Geister. Es drückt aus, dass er die Vollzahl des Heiligen Geistes in seiner Hand hat. Aber er hat auch sieben Sterne. Das sind die sieben Gemeinden, die nach außen gerichtet sind. Und das, was er der Gemeinde in Sardes sagt, das sagt er allen Gemeinden. Und jetzt beginnt er mit einem Tadel. Ich kenne deine Werke, du hast den Namen, dass du lebst und bist tot. Sardes ist weitherum bekannt als große und gut besuchte Gemeinde. Es gab offensichtlich großartige Gottesdienste. Ein gutes Programm. Aber der Schein trügt. Und deshalb lautet das Urteil, du hast den Namen, dass du lebst und bist tot. Also mehr Schein als Sein. Eine unheimliche Selbsttäuschung. Kulturchristentum. Oder Namenchristentum. Oder ganz krass ein Scheinchristentum. Alfred Bengel, ein deutscher Gottesmann, hat gesagt, das ist ein furchtbares Wort. Das ist ein furchtbares Wort, das nur dadurch noch erträglich ist, dass es noch in diesem Leben gesprochen wird. Damit will er ausdrücken, dass das noch nicht das endgültige Urteil ist. Also es gibt die Möglichkeit der Umkehr. Ich habe eine Geschichte gelesen von einem frisch verheirateten Ehepaar. Sie hatten eine strahlende Hochzeit. Schöne Hochzeit. Sie hatten viele fröhliche Gäste. Es gab ein gutes Bankett. Und an diese Hochzeitsfeier schloss sich eine Hochzeitsreise, eine schöne Reise an. Alles schien bestens zu sein. Auf der Rückreise von der Hochzeit sagte die Braut oder die Frau, die junge verheiratete Frau, zu ihrem Mann: Ich danke dir für deine große Liebe, die du für mich hast. Ich danke dir, dass ich zu dir gehören darf. Dass ich mit dir verbunden bleiben darf, ein ganzes Leben lang. Aber jetzt möchte ich doch lieber in meine alte Wohnung zurück. Auf meinen alten Beruf. Zu meinen Freunden. Aber ich möchte doch deine Frau bleiben. Und wenn ich dich brauche, möchte ich jederzeit bei dir anklopfen können. Einmal in der Woche können wir uns sehen. Wenn ich krank bin, telefoniere ich dir. Und wenn ich Geld brauche oder sonst in Schwierigkeiten bin, dann weiß ich ja, wo du wohnst. Aber ich möchte einfach mein Leben jetzt weiterhin selbst bestimmen. Aber wenn es dann einmal ans Sterben geht, dann möchte ich natürlich zu dir nach Hause kommen. Ich hoffe nur, dass es noch sehr, sehr lange geht. So kommen wir so manchmal die Christenheit von heute vor. Ein Namenbekenntnis zu Christus. Ohne irgendwelche Konsequenzen. Ohne Verbindlichkeit. Du hast den Namen, dass du lebst. Und du bist tot. Eigentlich ein schwerwiegendes Urteil. Vor vielen Jahren kam das Buch heraus von Samuel Huntington.
Huntington.
Es ist ein Buch, das eigentlich schon 1996 erschienen ist und damals viel zu reden gab. Weil der Titel auf Deutsch heißt Kampf der Kulturen. Und man hat ihn kritisiert, er würde etwas heraufbeschwören, das sehr gefährlich sein könnte für die ganze Welt. Er sprach nämlich von der Wiedergeburt oder von der Revitalisierung der Religionen. Und untersuchte vier Kulturkreise. Als erstes die konfuzianische Kultur, die sich auf China bezieht. Die zweite, das ist die hinduistische Kultur, weil sich heute mehrheitlich auf Indien bezieht. Und die islamische Kultur, welche sich auf die arabischen Länder bezieht, mehrheitlich. Und dann spricht er bezeichnenderweise von der westlichen Kultur. Nicht von der jüdisch-christlichen oder abendländischen Kultur. Oder sehr realistisch nur noch eine geografische Bezeichnung nach der westlichen Kultur. Damit drückt ein Wissenschaftler ganz klar aus, der Westen ist nicht mehr christlich. Wohl noch Namenchristen, wohl noch Kirchen, die man mehrheitlich besucht, um sie aus architektonischer Sicht zu bewundern. Höchst selten, um Gottesdienst zu feiern. Das Christentum ist auf dem absteigenden Ast. Aber interessant ist zu beobachten, dass Gott in der Welt, jetzt global gesehen, am Werk ist. Und zwar von Nordkorea über China, über Indonesien, über Indien, nach Afrika, Südamerika, da spürt man, da weht der Geist Gottes. Augustinus hat einmal gesagt, das Christentum sei wie ein Platzregen. Ein Platzregen, ein Gewitterregen. Wenn es stark regnet. Augustinus.
Augustinus und
einmal regnet es hier und dann wieder dort. Und offensichtlich wirkt Gott heute am stärksten in der südlichen Halbkugel der Erde. Aber er wirkt auch noch hier. Deshalb richtet sich dieses Wort ja an uns. Nach diesem Befund kommt nun die Aufforderung, das zu ändern. Er sagt vier Sachen. Erstens, werde wach. Ein häufiger Bußruf von Jesus. Ein Weckruf. In Markus 13, Vers 37 sagt Jesus, was ich aber euch sage, das sage ich allen, wacht.
Das ist ein Markus 23, Vers 37.
Er kommt nicht auf Bestellung. Er kommt wie ein Dieb. Unerwartet. Und ich denke, dass wir der Wiederkunft Jesu noch nie so nachgestanden haben. Deshalb werde wach. Das zweite, stärke das andere, das sterben will. Sterbe das, was in dieser Welt so angepasst ist, dass man es kaum mehr von echtem Christentum unterscheiden kann. Es bewegt mich zu sehen, wie das Bibelwissen bei vielen Menschen verarmt ist. Früher konnte man ohne weiteres nur einen Hinweis machen auf eine biblische Gestalt, zum Beispiel sagen, glauben wie Abraham. Da wussten alle, was das heißt. Heute muss man das im Detail sagen. Das ist meine tiefe Überzeugung, dass es bei uns anfangen muss. Wir Frommen müssen uns evangelisieren lassen. Uns selber muss der Gedanke der Mission wieder ganz tief eingesenkt werden. Also lass es nicht sterben, sondern sterbe das, was sterben will. Stärke das, was sterben will. Dritter, ruf, denk daran, wie du empfangen und gehört hast und halte fest. Denk zurück an die Anfänge. Wie du Christ geworden bist. Was Jesus dir in den Anfängen bedeutet hat. Denk daran und halte fest, was du einmal empfangen hast. Und da sind wir beim Thema der Tradition. Was sollen wir festhalten? Dazu eine Geschichte. Da war ein frommer Katzenbesitzer. Eine Katze. Er las jeden Morgen intensiv die Bibel. Er las.
Diese Katze?
Ja, nein. Also noch einmal, es geht um den Katzenbesitzer und nicht um die Katze.
Gut.
Also, der Katzenbesitzer, der hat am Morgen intensiv Andacht gemacht, die Bibel gelesen und gebetet. Dabei kam seine Katze an ihn heran, schmiegte sich an ihn und schnurrte. Mit der Zeit wurde das dem Katzenbesitzer lästig. Und er band die Katze an den Bettpfosten an. Und beide waren zufrieden. Die Katze und der Besitzer. Später, als seine Tochter heiratete, hat sie sich gesagt, so wie der Vater gelebt hat, so will ich auch leben. Sie nahm das Losungsbuch am Morgen. Und betete. Und band die Katze am Bettpfosten an. Später kam ihr Sohn und hat gesagt, das, was der Großvater gemacht hat und meine Mutter, das ist eine gute Sache, das will ich auch. Aber wer war am Morgen immer so knapp, dass er nicht weder lesen noch beten konnte. Ihr habt es schon erraten, er hat aber die Katze noch am Bettpfosten angeboten. Ist nicht nur eine lustige Geschichte. Und ich frage mich manchmal, wie habe ich's und wie haben wir's? Pflegen wir nur formale Traditionen oder haben wir noch das Feuer des Anfangs? Tragen wir das Feuer weiter oder pflegen wir nur das Häufchen Asche? Denk daran, wie du empfangen hast. Und halte fest. Das Kernstück des Glaubens. Das, was auf der Flasche steht, muss auch drin sein. Und wir kommen zum vierten Punkt. Jesus sagt, tue Buße. Also es gibt oder soll einen Neuanfang geben. Ich habe seit einiger Zeit ein Navigationsgerät im Auto.
GPS.
Wenn ich an einen Ort hin will, muss ich zu Hause nur den Ort und die Straßennummer eingeben und ich werde unfehlbar dorthin geführt. Aber manchmal auch nicht. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass man ihm nicht hundertprozentig vertrauen kann. Manchmal sagt mir das Gefühl, das kann nicht stimmen und ich fahre eine andere Route. Und dann kommt plötzlich die Stimme, Neuberechnung. Dann weiß ich, jetzt bin ich von der vorgegebenen Route abgewichen. Und dann kann ich mich jetzt entscheiden, folge ich jetzt dem GPS, dem Navigationsgerät, oder folge ich meinem Gefühl?
Und
praktisch immer war ich besser beraten, wenn ich dem GPS gefolgt bin. Tue Buße heißt Neuberechnung. Und diese Möglichkeit, die gibt es immer. Gibt es auch heute. Neu beginnen. Zurückgehen von dem Weg, auf dem wir merken, dass es eine Sackgasse ist. Neuanfang. Im Vers 4 sehen wir, im verlesenen Abschnitt, dass es auch Menschen gab, die sich von dieser Umgebung, in der sie sich befanden, nicht beeinflussen ließen. Es waren lebendige Christen, keine Scheinkristen. Und jetzt kommt das Interessante, im Vers 5 gibt es einen dreifachen Siegerspruch. Und der gilt jetzt nicht nur den Menschen, die im Vers 4 angesprochen sind, sondern der gilt allen. Die ganze Gemeinde, die ganze Scheinchristengemeinde ist angesprochen. Der erste Siegerspruch heißt, wer überwindet, soll mit weißen Kleidern angetan werden. Das weiße Kleid ist das Kleid der Gerechtigkeit. Da wird den Überwindern versprochen, dass sie das Kleid von Jesus bekommen. Er nimmt unser dreckiges Gewand auf sich und schenkt uns sein Gewand, seine Gerechtigkeit. Das ist eine Ehrung, ein Freispruch. Zweitens sagt er, und ich werde seinen Namen nicht austilgen aus dem Buch des Lebens. Die Würde des Menschen besteht darin, dass er geschaffen ist nach dem Ebenbild Gottes. Und deshalb ist jeder Mensch eingetragen im Lebensbuch Gottes. Und wer überwindet, hat hier die Verheißung, das Versprechen, dass sein Name nicht gelöscht wird. Es gibt ja viele Menschen, die sind auf Facebook. Wichtiger ist, dass wir auf der Bürgerliste sind des neuen Jerusalem. Wir haben hier wohl eine gewisse Zeit, die uns zur Verfügung steht. Eine kurze Zeit sind wir hier auf dieser Welt. Man kann auch sagen, wir hätten nur eine zeitlich begrenzte Aufenthaltsbewilligung, um das im Jargon der Fremdenpolizei zu sagen. Eine begrenzte Aufenthaltsbewilligung. Deshalb ist es wichtig, dass wir auf der Bürgerliste sind des neuen Jerusalem. Und drittens sagt er, ich will seinen Namen bekennen vor meinem Vater und seinen Engeln. In Lukas 12, Vers 8 steht, wer mich bekennt vor den Menschen, den wird auch der Menschensohn bekennen vor den Engeln Gottes. Es ist schön zu wissen, dass wir einen Verteidiger unserer Sache haben. Ich denke, dass es im Endgericht auch einen Ankläger geben will, der uns verurteilen möchte. Und es tut gut zu wissen, dass einer da ist, der dann sagt, der gehört zu mir. Er hat mich hier auf dieser Erde bekannt, er war zu mir gestanden und jetzt stehe ich für ihn ein. Und schließlich kommen wir zum Vers 6. Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Hier ist wiederum die ganze Gemeinde Jesu Christi angesprochen. Offenbar kann man hören und doch nicht hören. Man kann auf Durchzug schalten. Wir hören nur, was wir hören wollen. Eine Erfahrung, die wir alle sicher schon gemacht haben. Deshalb steht am Schluss dieses Sendschreibens ganz klar, wer Ohren hat, der höre. Ein Mediziner hat gesagt, die Seele hängt am Ohr. Und wir wissen, dass das Ohr das menschliche Organ ist, das zuletzt stirbt.
Also auch komatöse Menschen können immer noch hören. Und das körperliche Organ, das am schnellsten stirbt, ist die Niere. Das zu wissen ist für Krankenpfleger und Krankenschwestern wichtig. Ob das hier das Ohr angesprochen ist, ist sehr, sehr wichtig. Wir haben einen Mund und zwei Ohren. Also sollen wir mehr hören als reden. Reden ist Silber, Schweigen ist Gold. Deshalb ist es wichtig, dass wir hören wie ein Jüngerer. Ich staune immer wieder, dass die vier Evangelien, die von vier verschiedenen Schriftstellern geschrieben worden sind, Matthäus, Markus, Lukas und Johannes, die hatten keinen Notizblock, wo sie aufschreiben konnten, was Jesus gesagt hat. Sie haben gehört mit ihrem Ohr. Und vielleicht hat Jesus gewisse Sachen mehrmals wiederholt. Deshalb gibt es auch keine inneren Widersprüche zwischen den vier Historikern über das Leben Jesu. Es gibt wohl unterschiedliche Ausdrücke. Aber in den Grundaussagen gehen sie in die gleiche Richtung. Es ist eigentlich erstaunlich, wenn man zum Beispiel vergleicht mit einem Verkehrsunfall. Vielleicht gibt es mehrere Zeugen, die das beobachtet haben. Und dann befragt die Polizei jeden Einzelnen. Und oft müssen sie feststellen, dass sie sich widersprechen. Ob schon der Unfall unmittelbar kurz vorher geschehen ist. Und die vier Evangelisten, die uns von Jesus berichten, die haben das in einem gewissen zeitlichen Abstand geschrieben. Und deshalb, weil sie das wirklich intensiv aufgenommen haben, haben wir diese wunderbaren Biografien. Hören wie ein Jünger hört. Noch ein letztes Element. Ein Jünger hört gern und gut, weil er den Meister liebt.
Ich
glaube, das ist das Entscheidende. Hören wie ein Jünger hört, heißt so hören, wie wir ihn lieben. Und wenn wir einen Menschen lieben, dann hören wir viel, viel aufmerksamer zu, als wenn das irgendjemand ist. Und Jesus ist es wert, dass wir ihn lieben. Und deshalb, wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Ich möchte beten. Vater im Himmel, ich möchte dir ganz herzlich danken für diesen Bibelabschnitt. Es geht nicht nur die Gemeinde in Sardes an, sondern uns alle. Wir beugen uns unter alle Lauheit und Gleichgültigkeit. Wir danken dir aber, dass das nicht das Endgültige ist. Dass wir immer wieder die Möglichkeit haben, zu dir zu kommen. Umzukehren. Und du sagst uns auch, welchen Preis wir erwarten dürfen. Du willst uns neu einkleiden. Du willst deinen Namen, wirst du nicht auslöschen aus dem Lebensbuch. Und du wirst uns vertreten vor jedem, der uns verklagen könnte. Eine herrliche Verheißung. Dafür möchten wir dir danken. Und Vater, bitten dich jetzt, dass du uns begleitest in den Sonntag hinein. Nennst du uns alle, was uns wartet in der kommenden Woche. Und wir bitten um deinen Schutz und Segen. Amen.
Amen. Ja, noch ein Buch.